von meiner Seite und ganz offiziell ein herzliches Willkommen im neuen Jahr. Ich grüße euch. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen, die ist schon ein wenig älter. 222 Jahre. Damals startete von London aus ein alter, umgebauter Kohlesegler, um ans andere Ende der Welt zu fahren. Die Mission? Pflanzen holen. Mehr als 1000 Setzlinge des Brotfruchtbaumes sollten von Tahiti in die Karibik transportiert werden. Dort sollten dann die Bäume für die Sklaven das Getreide ersetzen. Es gab nämlich Jahre mit großer Hungersnot und das Getreide reichte nicht aus. Viele Menschen sind gestorben. Diese Pflanzen sollten das ändern. Die Bounty, so hieß dieses Schiff, hat ihre Mission nie erfüllt. Auf der Rückreise gab es eine Meuterei. Etwa die Hälfte der Seeleute wollten den strengen und launischen Captain Bligh loswerden. Er wurde mit 17 Matrosen in einem kleinen Beiboot ausgesetzt und hat sich dann fast 4000 Kilometer weit in diesem kleinen Boot über Monate, 42 Tage waren es glaube ich, durchgeschlagen bis zum nächsten Stützpunkt. Er hat überlebt, aber die anderen machten Kehrt mit dem Schiff und fanden letztlich auf der Insel Pitcairn ein Versteck. Eine filmreife Geschichte. Und der erste Bounty-Film wurde tatsächlich schon 1935 gedreht. Er wurde für 8 Oscars nominiert damals, hat nur einen abgeräumt, aber immerhin. Seitdem gab es noch mehr Filme, 5 insgesamt. Eine Geschichte, die fasziniert und die es in sich trägt. Die Bücher über diese Meuterei enden meist damit, dass diese wenigen Überlebenden der Bounty-Meuterer Christen geworden sind. 1886 sogar Adventisten. Was für eine Geschichte. Abenteuerlich. Da waren diese harten Kerle, die schließlich sesshaft wurden. Ihr Leben bekam eine ganz neue Richtung. Sie wurden Christen. Das war ein guter Anfang. Finde ich zumindest. Vor 16 Jahren hat dann die Schriftstellerin Dea Birkett diese nachfragende Erfahren der Meuterer auf ihrer Insel besucht. Und was sie dann berichtet, ist ganz schön ernüchternd. Sie sagt über diese paar übrig gebliebenen Insulaner, die sind rückständig, die sind scheinheilig, die sind fett, die sind faul. Und tatsächlich, vor ein paar Jahren, Anfang des Jahrhunderts, wurden dann 7 von diesen Männern dort wegen langjähriger Vergewaltigung und Kindesmissbrauch angeklagt. Auch der Bürgermeister. Das ist die Mehrzahl der volljährigen Männer, die auf dieser Insel leben. Wenn sie alle nach britischem Recht ins Gefängnis gehen würden, so wie es eigentlich richtig wäre, dann wäre das das Ende für die gesamte Insel gewesen. Alle Arbeiter wären weggefallen. Vor 100 Jahren wohnten 300 Menschen auf der Insel, heute sind es 47. Von blühendem Leben keine Spur. Ein trauriges Ende. Nichts zum Vorzeigen. Kein Happy End. Da hatten die Leute die Chance zum Neuanfang. Und sie scheinen sie sogar genutzt zu haben. Aber irgendwann sind sie dann vom Kurs abgekommen. Sie haben sich total verrannt. Und diese Gefahr besteht, wenn man unterwegs ist. Geht's nicht uns auch manchmal so? Da haben wir eine gute Idee und fangen an, sie umzusetzen. Natürlich geht nicht alles glatt, das kennen wir. Wir merken, dass es Widerstände gibt. Wir müssen kämpfen. Und manchmal geben wir irgendwann einfach auf. Wie ist das mit den guten Neujahresvorsätzen? Seid ihr voller Elan in das neue Jahr gestartet? Und kennt ihr das nicht auch, dass nach 1-2 Wochen es so schwer wird, da dran zu bleiben? Heute ist Tag 9 des neuen Jahres, 2010. Und ich muss berichten, dass schon 2 meiner Freunde ihre guten Vorsätze über Bord geworfen haben. Sie sind nicht dran geblieben. Ich hätte ihnen so gewünscht, dass sie es schaffen. Ehrlich gesagt, ich halte nicht so viel von guten Neujahrsvorsätzen. Besser ist es doch, wenn man das Gute, das man erkannt hat, auch sofort umsetzt und damit nicht irgendwie auf einen Anlass wartet, wie das neue Jahr oder irgendetwas anderes. Oft ist das ja nur eine Ausrede. Es ist ja nicht schwer, sich etwas Gutes vorzunehmen. Schwer wird es, das auch einzuhalten. Tag für Tag. Immer wieder. Das ist die eigentliche Herausforderung. Das braucht Übung. Da müssen wir trainieren. Es hilft, wenn man da gute Gewohnheiten entwickelt. Klar. Wenn man sich angewöhnt, keine Kompromisse einzugehen. Es hilft, wenn jemand da ist, der mittrainiert. Dann geht's leichter. Ich werde meine Freunde an ihre guten Vorsätze erinnern, weil sie mich auch an meine erinnern. Das ist gut so. Seit einem Monat, deswegen ist es auch kein Neujahrsvorsatz, gehe ich ins Fitnessstudio. Und ich merke, dass das mir gut tut. Es tut gut, auch meinen Körper zu gebrauchen. Das ist schon so das Gefühl, dass er langsam verfällt. Mit 33 Jahren kein gutes Gefühl. Aber es ist für mich noch keine Gewohnheit, dahin zu gehen und zu schwitzen. Es ist für mich eine Anstrengung. Und ich muss mir das jedes Mal vornehmen, auch wirklich dran zu bleiben. Das Training fängt für mich schon an, bevor ich auch irgendein Gewicht in die Hand genommen habe. Mein Kopf und mein Wille brauchen das Training genauso wie meine Muskeln. Sport kann uns viel über den Glauben lehren. Der Apostel Paulus benutzt dieses Bild ab und zu in seinen Briefen. Er vergleicht sein Leben mit Jesus mit sportlichem Wettkampf. Und er scheint Spaß daran zu haben. Vielleicht hatte ja der Paulus auch ab und an die Gelegenheit und auch die Lust dazu, mal ins Stadion zu gehen und dann den Läufern zuzuschauen. Sport war ja damals auch schon groß in Mode. Jedenfalls wählt er diesen Vergleich und er verbindet Freude damit. Schwitzen lohnt sich, sagt er. Wenn wir in den Briefen von Paulus lesen, dann spüren wir, wie begeistert er von seinem neuen Leben mit Jesus ist. Seit Jesus ihn ins Team geholt hat, war alles anders geworden. Alles andere, das Alte, das von gestern, das ist für ihn nur noch Dreck, so sagt er es ganz markig. Jetzt hat er etwas, was wert ist, gelebt zu werden. Es macht ihm Spaß, mit Jesus unterwegs zu sein. Zu sehen, wie Menschen sich verändern. Gemeinden zu gründen. Junge Mitarbeiter an die Hand zu nehmen, sie mitzunehmen, sie auszubilden. Und immer wieder spürt er in seinem Dienst die Macht Gottes. Er erlebt Gott ganz persönlich. Der Heilige Geist führt ihn. Und für Paulus gibt es nichts Besseres, als im Team Gottes zu spielen. Und weil das etwas ist für ihn, das sich wirklich lohnt, sind die Opfer, die er bringt, für ihn überhaupt kein Thema. In seinem ersten Brief an die Korinther schreibt er, jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Na klar. Jener nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Sport richtig betrieben kann eine anstrengende Sache sein und das mag viele abschrecken. Aber wenn man weiß, wofür man kämpft, dann ist das anders. Der Siegespreis macht alles wett. Heute kämpfen die Sportler für Pokale, vielleicht für die Prämie, Torprämie, ja, für den Ruhm, na klar. Aber damals war es wirklich nur ein Kranz aus Lorbeeren und die Anerkennung der Leute. Aber dafür wurde gekämpft. Eben nicht nur bei den Wettkämpfen selbst, sondern auch die Monate und die Jahre vorher schon. Den Siegeskranz, den bekommt man nicht einfach so. Wer den erringen will, der muss vorbereitet sein. Und Olympionike zu sein, so ein Sportler, so ein Wettkämpfer, das war auch damals schon ein Lebensstil, nicht einfach nur irgendein Event. Da musste man dranbleiben. Und man durfte nicht aufgeben. Man durfte das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und jeden Tag ging es darum, darauf hinzuarbeiten. Paulus hatte so eine Sportlereinstellung. Er wusste, wofür er trainiert. Im Vers 26, da im 1. Korinther schreibt er, Kapitel 9, ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Es macht Sinn, was ich tue. Er weiß, wovon er redet. Ich finde das wichtig und mir tut das gut, Das heißt doch, dass seine Briefe und die vielen Ratschläge, die wir in der Bibel haben, nicht etwas aus der Luft gegriffenes sind. Bloße Theorie. Sie haben wirklich Hand und Fuß. Paulus spricht aus eigener Erfahrung. Und trotzdem tritt er in seinen Briefen nicht als der große Glaubensstar auf. Da ist nichts zu sehen von Allüren und großspurigen Reden. Im Gegenteil, er ist bescheiden. Er gibt Ratschläge für unseren Wettkampf, aber eben nicht von der Ehrenloge aus. Paulus weiß von sich, dass er selbst noch unterwegs ist. Freunde, sagt er, ich bin noch nicht am Ziel. Wenn ihr könnt, schlagt den Philipperbrief auf. Dort finden wir dieses Bild vom Sportler wieder. Philipperbrief Kapitel 3 ab Vers 12. Philipper 3 ab Vers 12. Paulus schreibt, mir ist klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe. Dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Geschwister, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Und mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Paulus ist unterwegs zu einem großen Ziel. Und das lässt er nicht aus den Augen. Haben wir in unserem Glauben so ein großes Ziel? Ich meine nicht nur eins, von dem wir reden, sondern was uns wirklich ernst ist, wonach wir uns sehen, was wir gern erreichen wollen, wofür wir kämpfen, wofür wir uns anstrengen. Ist es dein Ziel, bei Jesus zu sein? Ich meine auch, im Himmel zu sein? Ich finde das manchmal schwierig. Der Himmel. Ist das dein Ziel? Wie stellst du dir den Himmel vor? Weiße Gewänder und Harfe spielen auf Wolke 7? Ganz schön langweilig. Mich motiviert das nicht. Mich motivieren auch nicht diese riesigen Stadttore, die in der Offenbarung beschrieben werden, aus Perlen. Eine große Perle, ein Stadttor. Oder das ganze Gold, was es dort im neuen Jerusalem geben soll. Die Offenbarung beschreibt das so. Aber da steht zum Glück ja noch mehr. Da steht, wir werden nicht weinen. Keiner. Wir werden auch nicht sterben müssen. Wir werden neben Jesus wohnen. Wir werden echtes Miteinander erleben, keine Verfolgung. Ich denke an diese Familie im Jemen. Schon über ein halbes Jahr sind sie da gefangen mit ihren kleinen Kindern. Keine Scheidung. Die Familien werden zueinander stehen. Kein Streit untereinander. Das ist für mich ein Ziel. Da will ich hin. Das motiviert mich. Und dann, stell dir das Schönste, das Tollste, das Beste vor, was du dir erdenken kannst. Jesus wird das übertreffen. Wir dürfen vom Himmel träumen. Worte können das sowieso nicht ausdrücken, was uns erwartet dort. Wir können nur davon träumen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Avatar schon gesehen habt. Der ist ja gerade ganz groß in den Kinos und dabei, so die Hitliste der Filme anzuführen. In 3D ist es das Beste. Es ist ein Märchen, ja. Aber bei den Bildern, da komme ich ins Träumen. Schwebende Berge. Reiten auf riesigen Vögeln. Im Einklang mit der Natur leben. Das ist irgendwie genial. Herrlich. Und das haben sich nur Menschen ausgedacht. Das haben Computer generiert. Wie großartig wird das sein, was Jesus für uns vorbereitet? Wie überwältigend, genial. Wie viel bunter, überraschender wird es im Himmel sein? Ich will dahin und ich kann das kaum erwarten. Das ist mein Ziel. Paulus kämpft und schwitzt für das Leben in Gottes Herrlichkeit. Und er hat diesen Preis vor Augen, ganz plastisch. Er freut sich auf Gott, auf diese echte Gemeinschaft mit Gott. Ohne die ganzen Beschränkungen, denen wir Menschen unterworfen sind. Wir können Gott nicht wirklich verstehen. Wenn wir ihn sehen würden, dann müssten wir sterben. Wir könnten das nicht aushalten, uns ist das bewusst. Aber das bleibt nicht so. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er uns von unserer irdischen Beschränktheit befreien. Wir werden Gott sehen in seiner ganzen Herrlichkeit. Wir werden staunen, wir werden loben, wir werden unendlich glücklich sein. Darauf freut sich der Paulus und ich mich auch. Das war sein Ziel. Dafür hat er sich eingesetzt mit ganzer Kraft. Echte, unbeschränkte Gemeinschaft mit Gott war für Paulus ein Ziel, für das er alle Anstrengungen auf sich genommen hat. Aber es gibt so viele Dinge, die uns daran hindern können, dass wir dranbleiben, dass wir am Ball bleiben, dass wir das Ziel im Auge behalten. Es geht manchmal so heiß her hier. Die Sonne brennt und sie treibt uns den Schweiß aus den Poren. Und dann gibt es diesen Gegenwind in unserem Leben, der uns jeden Schritt schwer macht. Wir kommen nicht wirklich vom Fleck, wir fühlen uns ausgebremst. Wir werden uns Steine in den Weg gelegt. Wir verletzen uns daran. Das ist schmerzhaft. Und dann sind die anderen Läufer, die uns überholen und viel schneller unterwegs sind als wir. Wir schauen neidisch hinterher. Und wir fragen uns, hat unser Kampf überhaupt noch Sinn? Vielleicht haben wir auch das Ziel völlig aus den Augen verloren. Irren umher, strampeln uns ab, haben uns verlaufen. So ein Lauf, so ein Wettkampf, auch so ein Leben im Glauben kann schwer sein. Aber Paulus rät uns, dran zu bleiben, weil es sich lohnt. Lasst euch nicht unterkriegen von dem, was das Laufen schwer macht. Vor allem rennt nicht mit eigener Kraft. Doping ist erlaubt, an dieser Stelle zumindest. Lasst Christus mit euch laufen. Das ist es, was Paulus durchhalten lässt. Und hier im Vers 12 sagt er uns, ich mache das alles, weil ich von Christus ergriffen bin. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier. Hier unterscheidet sich der Christ vom Einzelkämpfer. Wir Christen laufen nicht allein und auch nicht für unsere Ehre. Die Welt dreht sich nicht um uns. Es geht nicht nur um uns. Stattdessen spielen wir in einem Team. Wir gehören zu Jesus. In der Bibel wird er der Anfänger und Vollender des Glaubens genannt. Er hat vorgemacht, wie so ein Glaubenslauf aussieht. Und er hat gewonnen. Nicht nur für sich, sondern für sein ganzes Team. Jesus hat heldenhaft gekämpft, er hat den Tod besiegt, er sitzt auf dem himmlischen Thron. All das zeigt uns die Bibel. Und mit ihm haben wir einen Vertrag und den kann uns keiner streitig machen, egal wie wir selbst laufen. Es ist so wichtig zu wissen, wo man hingehört. Und für uns ist ganz klar, wir gehören zu Jesus. Wir sind von ihm ergriffen, wie es im Hebräerbrief steht. Und dort heißt es weiter, denkt daran, was Jesus für euch getan hat, damit ihr nicht matt werdet. Und den Mut nicht sinken lasst. Wir verlassen uns nicht auf unseren eigenen Kampfgeist. Auch nicht auf unseren eigenen Willen zu gewinnen. Wir haben jemanden, der uns trainiert. Der mit uns läuft. Der uns die Kraft gibt, durchzuhalten. Und der macht uns Mut, immer wieder auch aufzustehen, wenn wir gestolpert sind. Jesus hat seinen Jüngern den Heiligen Geist versprochen. Und er ist unser Personal Trainer. Ich habe da im Fitnessstudio 3 Stunden Personal Trainer geschenkt bekommen. Super Sache. Jemand, der sagt, wie es wirklich geht, wenn man keine Ahnung hat. Wir haben diesen Trainer. Wir haben den Heiligen Geist. Der lehrt uns. Er erinnert uns an all das, was Jesus uns vorgemacht hat. Und wenn wir auf diesen Trainer hören, dann gelingt unser Lauf. Für uns heißt das, dass wir uns nicht zum Maß aller Dinge machen, dass wir zuhören, dass wir dem Heiligen Geist zuhören, dass wir Hilfe zulassen und dass wir uns auch korrigieren lassen. Und so manches Mal heißt das für uns einfach nur zu gehorchen. Das ist schwer, aber es ist es wert. Er weiß, wie man gewinnt. Ohne den Heiligen Geist werden wir merken, dass wir uns immer wieder verrennen. Dass unsere Pläne und Strategien nicht aufgehen. Das wäre so, wie wenn Michael Schumacher jetzt, der Altmeister, versuchen würde, ohne seine Crew ein Rennen zu gewinnen. Uns fehlt einfach der Überblick. Aber Gott und seinem Geist ist nichts verborgen. Er weiß, wo es lang geht. Lasst uns Gott um seinen Geist bitten, denn das Rennen allein, das Dabeisein, reicht eben nicht aus. Der gute Start genügt nicht. Philipper 3, Vers 18 und 19. Ich habe es euch schon oft gesagt und jetzt beschwöre ich euch unter Tränen, hütet euch vor allen, die von sich behaupten, Christen zu sein, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Jesu Christi sind. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden und worüber sie sich schämen müssten, darauf sind sie sogar noch stolz. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Es geht auch darum, regelgerecht zu laufen. Und auch bei Gott gibt es Spielregeln. Das ist uns ja nicht neu. Paulus geht sogar noch weiter, wenn er sagt, dass wir gar nicht mehr so laufen können, wie wir wollen. Auf unserer Startnummer steht zwar noch unser Name, klar, aber wir gehören zur Mannschaft Gottes. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. An einer anderen Stelle, in einem anderen Bild, da beschreibt Paulus uns als einen Brief Christi, den andere lesen können. Wir sind Werbeträger, wie die meisten Sportler heute auch. Die Leute schauen auf uns. Und als Teammitglieder Gottes haben wir eine Verantwortung. Der Lauf im Team Gottes hat eben nicht nur unseren eigenen Sieg zum Ziel, sondern es geht darum, Gottes Team stärker zu machen, hier und jetzt, heute, ansteckend zu sein, neue Spieler zu motivieren und miteinander gemeinsam zu kämpfen für dieses Ziel. Ich habe in dieser Gemeinde Freunde gefunden, mit denen ich trainieren kann. Und sie machen mir wirklich Mut. Sie fordern mich heraus, sie spornen mich an. Ich weiß, dass wir im gleichen Team spielen. Und wir sind mit dem gleichen Trainer auf dem Weg zum gleichen Ziel. Das war für mich nicht immer so. Eigentlich bin ich ein Einzelkämpfer. Und normalerweise versuche ich, meine Angelegenheiten auch irgendwie allein in den Griff zu bekommen. Ich kann euch sagen, dass das unglaublich anstrengend ist und dass das selten Spaß macht. Der Trainer musste ganz schön an mir arbeiten, um mir die Vorteile vom Teamplay schmackhaft zu machen. Und da lerne ich noch, das gebe ich zu. Aber ich habe angebissen. Das Team Gottes besteht nicht aus einem einzelnen Kämpfer. Es besteht auch nicht aus einer Gruppe. Nicht mal aus einer Gemeinde, aus einer Gemeinschaft, aus einer Kirche. Es besteht nicht mal aus einer Religion. Wir können nur ahnen, dass es die Grenzen unserer Vorstellungskraft weit überschreitet. Gott ist groß. Warum sollte Gott, der alle Menschen liebt, sich von irgendwelchen Grenzen beeindrucken lassen, die Menschen aufgestellt haben? Darum ist es so wichtig für uns, dass wir genau hinhören, was uns der Trainer sagt. Wo führt er uns hin? Woran lässt er uns lernen? Mit wem? Wir haben in der kommenden Woche hier diese zwei ganz besonderen Treffen. Am Mittwochabend mit dem Fernando Enz. Er ist Professor an der Uni hier in Hamburg. Er ist Mennonit. Sein Fachgebiet ist die Versöhnung und genau darüber werden wir sprechen. Das ist etwas, was sich die Mennoniten auf die Fahne geschrieben haben und was, ja, wo wir wirklich lernen können von ihnen. Und am Donnerstag treffen wir uns mit unseren Teamkollegen der anderen Freikirchen hier im Stadtteil. Zu diesem Gebetsgottesdienst. Auch das ist eine Trainingseinheit in unserem Glaubenskampf. Aber um uns zu lehren, braucht der Heilige Geist keine Termine. Wenn wir im Supermarkt an der Kasse stehen, können wir lernen. Um uns herum stehen da die Teamkollegen, zumindest die potenziellen. Wir sind keine Einzelkämpfer. Lassen wir den Heiligen Geist unser Herz und unseren Horizont weit machen. Der Paulus hat das in seinem Leben dramatisch gelernt. Voller Inbrunst verfolgte er die, die seiner Meinung nach im falschen Team spielten. Jesus musste ihn erst umhauen, um ihm klarzumachen, dass er derjenige ist, der auf dem Holzweg wandelt. Ihr könnt das in Apostelgeschichte 9 nachlesen. Aber genau das ist Jesu Ziel. Er sucht sogar die, die ihn verfolgen. Paulus hatte in diesem Lauf des Glaubens einen glatten Fehlstart hingelegt, völlig daneben, in die falsche Richtung losgerannt. Aber Jesus holt ihn zurück ins Team, trotzdem, und er schickt ihn ins Rennen. Gott möchte, dass wir mit ihm unterwegs bleiben. Und es lohnt sich, diesen Lauf anzutreten. Es lohnt sich, durchzuhalten. Es macht Spaß, mit ihm zu trainieren. Und am Ziel wartet ein Preis auf uns, ein Pokal, der uns wirklich sicher ist. Vers 21, Philipper 3. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Denn Christus hat die Macht über alles. Wie auch immer dein Start ins neue Jahr gewesen sein mag, lass dich nicht entmutigen. Es lohnt sich, mit Jesus zu laufen. Bleib dran. Es kommt nicht auf einen guten Start an, das haben uns die Leute auf Pitcairn gelehrt. Es kommt darauf an, unterwegs zu bleiben in die richtige Richtung. Entscheidend ist das Ankommen. Der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass wir unser Ziel erreichen. Aber lasst uns von diesem Ziel auch träumen. Lasst uns von ihm mit Sehnsucht gefüllt werden. Und dann lasst uns gemeinsam mit ihm laufen. Der Herr segne uns in diesem neuen Jahr. Amen.